Schönen guten Tag und willkommen im Podcast auf Air, die B-Seite des Interviews. Mein Name ist Wenke Fiedler. In diesem Podcast spreche ich mit für mich inspirierende KünstlerInnen aus allen möglichen Sparten, ganz viele MusikerInnen, SchauspielerInnen, SprecherInnen, also Menschen, die in meiner Bubble drinne sind und vielleicht auch andere Menschen inspirieren könnten, weil man sie vielleicht kennt zum Teil und denkt, boah, die haben es ja geschafft, die sind ja mega stark, haben sie vielleicht auch, aber der Weg dahin, der war vielleicht nicht immer so einfach und deswegen spreche ich dann auch sehr gerne in diesen Gesprächen über mentale Gesundheit, was ihnen auf dem Weg geholfen hat, dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn kommentieren würdet auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform zum Hören oder natürlich auch gerne das Ganze abonniert, denn dann verpasst ihr keine neue Folge, die ja alle zwei Wochen rauskommt. Dasselbe geht auch über YouTube, denn das hier ist ein Videopodcast, das heißt, ihr könnt euch alle Folgen auch nochmal in voller Länge angucken. Jetzt kommen wir dann aber erstmal zu meiner neuen Gästin. Vom Namen her kennen Sie vielleicht einige, die auch in der SprecherInnen-Bubble sind. Susanne Hauff. Sie ist eine Berliner Stimme, die schon viele Werbespots gesprochen hat. Also ihre Stimme kennen wirklich viele. Sie hat auch bei Privatsendern ganz lange Station Voice gesprochen. Sie hat ein Buch geschrieben über Stimme und Kommunikation, wie das alles zusammenhängt, wie man spricht, wie man etwas artikuliert, wie man etwas kommuniziert, was natürlich auch sehr viel mit Empathie und Emotion zu tun hat. Und ich finde, sie hat sehr viele inspirierende Sachen gesagt. Und vielleicht könnt ihr ja was mitnehmen. Sie gibt, by the way, auch Workshops, wo sie Menschen, die vor vielen Menschen sprechen müssen, also nicht unbedingt jetzt auch im Bereich von Artists, das macht sie auch, aber zum Beispiel auch Menschen, die in großen Firmen arbeiten oder die Vorträge halten, auch da kann sie abhelfen. Und sie hat eine ganz bestimmte Methode entwickelt, die extrem empathisch ist und was eher selten ist, würde ich sagen, in diesem Business. Also ich würde sagen, wir hören jetzt einfach rein in die neue Episode und das mit Susanne Hauff. Susanne Hauff, ich habe dich gestalkt. bevor wir uns das erste Mal richtig kennengelernt haben, nämlich als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich überall deinen Namen gesehen. Ah? Die famose Susanne Hauff war überall. Es wird von der Susanne Hauff überall geredet. Man liest ihren Namen überall und jetzt ist sie hier im Studio.
What?
Ja.
Ich sehe nur deine Augen, aber die sind toll.
Deine auch.
Dankeschön.
Knopfaugen. Ja, also in der Sprecherbubble bist du halt ein bekannter Name. Und als wir uns dann das erste Mal im echten Leben getroffen haben, haben wir gemerkt, wir haben ja ganz viel gemeinsam. Ja. Wir sind beide ziemlich verstrahlt im echten Leben. Das finden wir beide schön.
Ja. Ich glaube, das macht einen ja auch dann zu dem, den man ist, die man ist.
Ja. Das ist auch wichtig. Und um zu sagen, du hattest heute oder diese Nacht keine schöne Nacht.
Nein.
Du bist wie viele KünstlerInnen eine Freelancerin, sehr erfolgreich überall die letzten viele Jahre gewesen und vorbildlich auch für viele und hast aber auch mit vielen Schmerzen zu tun.
Ja, in den letzten 4 Jahren habe ich wirklich übelst mit Schmerzen zu tun. Also ich habe hieß es, ich habe einen verengten Spinalkanal, wohl auch schon von Geburt an, aber yay, ich habe auch eine Hypermobilität, was in dem Fall wirklich gut ist, das ist ja eigentlich Fluch und Segen, in dem Fall war es gut, weil das sonst viel früher schon zu Problemen geführt hätte und so hat er das immer ein bisschen ausgeglichen. Ja, aber jetzt war dann irgendwann der Ischiasnerv so immer und ständig zu eng, dass der sich jetzt leider, ich glaube, das ist eine chronische Entzündung dann, heißt Neuropathie. Wenn man die eigene Krankheit nicht genau weiß, ist auch ein bisschen peinlich. Ne? Also ist halt ein Dauerschmerz eigentlich, ist der irgendwie immer da, aber ich habe da so ein schönes Wort für mich gefunden, der ist dann meistens handhabbar und manchmal halt aber auch nicht.
Ja, und letzte Nacht war es nicht.
Nee, letzte Nacht war es gar nicht. Und dann habe ich auch noch so ein blödes Restless Leg Syndrom. Das meint dann auch immer noch, ich mache jetzt auch mit. So, und dann, ja, und wenn so eine Nacht nicht gut war, dann ist natürlich der Tag auch schon vorprogrammiert.
Im Arsch.
Yes, um es mal genau zu sagen, genau.
Und trotzdem hast du heute aus deinem Homestudio was für den RBB aufgenommen.
Ja.
Da ist man als Sprecherin dankbar, bei mir auch,
ja,
dass man ein Homestudio hat und manchmal dann auch im Pyjama im kranken Zustand
sozusagen
wirklich dann sehr seriöse Aufnahmen macht für KundInnen und wirklich im Pyjama da steht.
Ja, ich hatte jetzt auch vorhin nur eine Leggings und so einen Schnuddelpulli an,
ja,
und barfuß, am liebsten spreche ich ja barfuß, habe ja hier auch jetzt als erstes meine Schuhe ausgezogen. Ja, das ist ein Segen, das ist wirklich ein Segen und ich finde es auch ein Segen, dass man mich nicht sieht.
Ich sag auch immer, ich bin gerne ein Radiogesicht und jetzt mit der Zukunft des Podcasts wurde mir gesagt, mach das mit Video, da war ich so, oh nein.
Ja, ich war jetzt auch schon ein bisschen so, aber ich versuche einfach die Kamera da so ein bisschen zu ignorieren, weil ich bin auch so eine echte Off.
Ja.
Wobei ich jetzt gerade im letzten halben Jahr wieder festgestellt habe, ich bin auch gern auf der Bühne.
Du bist auch eine schöne Frau, du kannst dich zeigen. Oh. Das ist einfach so.
Dankeschön.
Wo auf der Bühne?
Also ich habe für ein Dokumentarfilmfestival gearbeitet und habe da auch so eine Laudatio gehalten, weil ich in der Podcast-Jury war.
Mhm.
Und das Ganze dann auch noch auf Englisch. Und da habe ich eigentlich auch echt eine Geschichte zu mit meinem Englisch. Ich habe eigentlich Englisch geliebt. Ich wollte Englisch studieren. Ich wollte Auslandskorrespondentin werden und was weiß ich noch. Und dann ist aber mein Englischlehrer, als ich in der 11. Klasse war, also schon in der Oberstufe, der ist gestorben. Es war auch höchst mysteriös. Und dann habe ich einen neuen Englischlehrer bekommen. Und der Englischlehrer vorher hat mich immer total gefeatured und hat gesagt, oh, das musst du machen. Der ist mit mir auf eine Messe gefahren und noch ein paar SchülerInnen, weil der war einfach toll.
Mhm.
Der hat sich wirklich interessiert für seine...
Und engagiert.
Und engagiert, genau. Und dann habe ich einen neuen Englischlehrer bekommen. Und dann in der ersten Stunde, da hatte der so einen Text und sagte, ja, will den mal jemand vorlesen? Und ich so, ja, ich würde das machen. Und dann hat er mich nach dem zweiten Satz unterbrochen und hat gesagt, meine englische Aussprache wäre eine mittlere Katastrophe.
Oh wow.
Und dann hat er sich noch verbessert und hat gesagt, nein, eine Vollkatastrophe.
Tüdüm. Und so etwas, ja, vergisst man dann
siehst,
auch
fängt mir direkt das
später
Herz anzuschlagen.
Ja.
Das ist hochinteressant und es ist anscheinend so tief in mir drin, dass mein Englisch auch wirklich nicht mehr besonders gut war.
Also, we can also do this in English,
yes,
if you want to.
Genau. Aber da habe ich tatsächlich die Laudatio in Englisch gehalten und habe ein ganz tolles Feedback bekommen und
schön,
habe gedacht, wow, das Festival hat mich geheilt.
Ja, und ficken an, ja, diesen Englischlehrer nach,
genau,
der 11.
Genau. Und so, jetzt habe ich tatsächlich nächstes Jahr auch 2 Workshops in Englisch.
Krass.
Ja. Also ich muss es noch vorbereiten, ich muss, ja, auch irgendwann Englisch noch ein bisschen, aber ich habe jetzt es einfach gemacht.
Du, wir können uns auch treffen auf Kaffee und dann einfach auf Englisch,
ja,
mit some biscuits and some tea.
Yes, ich mache das tatsächlich auch mit einer Freundin ab und zu und die Patentante meiner Tochter, die ist Englischdozentin,
ja,
die werde ich auch nochmal natürlich dazu holen quasi. Und aber ich glaube, es ist viel in meinem Kopf.
Na, es ist krass, was Sachen aus der Kindheit und,
ja,
Jugend, wie man das auch noch im Erwachsenenalter,
ja,
immer noch in sich trägt und dass man das nicht vergessen kann. Also,
mhm,
man muss ja dazu sagen, für Menschen, die jetzt nicht in der SprecherInnen-Bubble sind, ich habe das ja jetzt nicht im Witz gesagt, das habe ich wirklich ernst gemeint, dass dein Name überall auftaucht. Du bist halt eine bekannte Stimme in Deutschland.
Wow.
Und ja, ist halt so. Und halt vor allem in Berlin. Auch Menschen, die halt denken, sie kennen dich nicht, haben deine Stimme bestimmt schon irgendwo gehört.
Ja.
Und dass du dann so Selbstzweifel hast, wegen so einem Arschloch von Englischlehrer,
ja,
der seinen Frust auf Teenager, die selber in der Pubertät sind.
Überleg mal, mit 15, ich weiß nicht, 15, 16 war ich da,
ja,
ungefähr. Was für ein empfindliches Alter, das wissen,
ja,
wir doch.
Ja.
Das ist ja ein Pädagoge.
Ja. Ich habe dasselbe mit meinem Französischlehrer. Der hat mir in der 7. gesagt, ich werde es niemals zu etwas bringen.
Hm.
Was möchte ich denn werden? Habe ich gesagt, Kindergärtnerin. Dann hat er gesagt, sag das auf Französisch. Und mir ist das Wort nicht eingefallen, weil ich dann Angst hatte, weil er mich,
ja,
schon so,
klar,
böse angeguckt hat. Ich habe mein pädagogisches Abi mit sehr gut abgeschlossen. Und ich mache französische Sprachberatung und bringe deutschen Schauspielern im Synchron Französisch bei.
Ja, merkst du was? Also ja, aber wie gesagt, es hat sich wirklich manifestiert.
Ja.
Dieser eine mistige Satz. Ne?
Mhm.
So.
Aber für die Menschen, die sich jetzt fragen, woher könnte man deine Stimme kennen? Sag mal an. Beispiel?
Also ich habe damals angefangen tatsächlich, da war die Situation, also im, ich darf es jetzt mal hier laut sagen, ich habe ja jahrzehntelang mein Alter verheimlicht, das hast du nicht gefunden im ganzen Internet und das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich halt mal gut in den 50ern und das muss ich auch nicht mehr.
Sex and the City and Just Like That.
Ja, mindestens.
Own Your Worth.
Genau, und ich spreche jetzt exakt seit 30 Jahren. Mhm. Tatsächlich in diesem Monat sind es 30 Jahre.
Happy Birthday.
Yes, thank you. Und da habe ich angefangen bei Sat.1. Mhm. Also es war mein erster Kunde. Was natürlich toll war, ist, wenn du dich dann weiterhin bei Studios vorstellst und kannst dann schon sagen, ich bin bei Sat.1. Dann hast du natürlich gleich ein anderes Standing. Aber man muss auch dazu sagen, es war noch eine andere Zeit. Mhm. Und ich sag auch ganz ehrlich, mein Ex-Mann hat tatsächlich unter Verschluss die ersten Trailer, die ich gesprochen habe. Die sind, also ganz ehrlich, ich unterrichte ja auch. Und wenn mir das jetzt heute jemand vorspielen würde, würde ich denken so, wie sag ich dir das jetzt, ne? So.
Also wie du Wörter betonst,
alles,
wie du die Pausen machst.
Alles, ganz schlimm. Du hast auch das Rheinhessisch noch gehört. Ich komme ja aus Rheinhessisch, genau. Ich komme ja aus Ingelheim am Rhein, aus dem schönen Rheinhessen. Und das hast du gehört.
Ja, weil SprecherInnen, die gehen nicht einfach vors Mikrofon. Die müssen lernen zu artikulieren. Das heißt, die müssen am Anfang den Mund auch ganz komisch machen, damit das alles sehr genau klingt. Und das sieht bescheuert aus, aber es soll halt gut klingen. Das ist das Wichtigste.
Wobei ich inzwischen sehr froh bin. Wir haben ja dann in den 80er, also in den 90ern, sehr überartikuliert.
Mhm.
Gerade auch in der Werbung.
Oh ja.
Und das hat sich ja zum Glück wirklich verändert. Also stehe ich überhaupt nicht drauf.
Dürfen wir das kurz vormachen? Und dann sagt ein Regisseur dann immer nicht so RTL. Und das klingt dann so. Du musst jetzt dieses Auto kaufen. Jetzt dieses Auto, das beste Auto der Welt.
Genau.
Nicht machen.
Heute Räumungsverkauf bei was weiß ich. Ja, so.
Ja.
Das ist ja überhaupt nicht mehr in. Und ich habe mich auch jetzt immer wieder besonnen auf meine Anfangszeit und würde auch wirklich niemandem sagen, das hat keinen Sinn.
Mhm.
Genau deswegen, weil bei mir hat es ja auch funktioniert und ich bin ja sogar eine Quereinsteigerin. Ich bin ja nicht mal Schauspielerin. Damals bist du das noch viel gefragt worden, wenn ich irgendwo angerufen habe. Also ich habe wahnsinnig Akquise gemacht. Ich glaube, ich habe 300-400 Studios, Radiosender und sonst was abtelefoniert, hat man das noch so. Dann hast du da eine schöne CD hingeschickt und ich hatte dann immer ganz schicke. Also da hat mir mein damaliger Freund auch wirklich immer super geholfen, weil der war auch in der Branche und ist super kreativ und der hat mich da wahnsinnig gepusht. Ich hatte dann irgendwie eine Zeitschrift gemacht mit einer CD drin, so, ne? Und dann hatte ich auch mal so einen Karton, da war das gerade mit dem Musiktaxi, das war da relativ neu noch. Also ich glaube, die ersten Jobs hatte ich tatsächlich, weil ich schon ein Musiktaxi hatte. Das
Was ist ein Musiktaxi,
genau.
Für die, die es nicht wissen?
Stimmt, wir haben 2025. Das ist ein Gerät, das lief über eine ISDN-Leitung, die gibt es heute gar nicht mehr. Das ist eine Telefonleitung und hat quasi, so wie heute Sessionlink, das macht man übers Internet, ist einfach eine Schalte gewesen in andere Studios rein und die konnten einen dann vor Ort aufnehmen. Und man brauchte das Haus nicht zu verlassen.
Ja, man kann im Pyjama wichtige
immer noch,
Werbung
genau.
Für große Autohersteller sprechen.
Genau, genau. Und da war ich, wie gesagt, bei Sat.1, dann habe ich tatsächlich die ersten 10, 15 Jahre hauptsächlich Station Voice war ich Station Voice bei verschiedenen Fernsehsendern und auch bei vielen Radiosendern.
Ich bin also mit deiner Stimme aufgewachsen, ohne es zu wissen.
Ja, wahrscheinlich auch in NRW. Ich war 13 Jahre auch Station Voice bei Radio NRW.
Ja, witzig.
Und NRW ist ja anders organisiert als die meisten. Also dieses Privatradio im NRW ist alles unter einem Dach.
Mhm.
Und wenn du dann Station Voice bist von Radio NRW, dann hast du gleich 48 oder vielleicht auch 49, je nachdem, Lokalsender.
Ah, krass. Das heißt, man hat dich wirklich überregional ganz viel gehört.
Ja, genau. Und dann war ich auch noch bei 88.8 eine Weile und viele, viele Radiospots, TV-Werbung. Und inzwischen mache ich aber finde ich, schönere Sachen. Das habe ich auch immer vermisst. Also das ist dann auch in der Sprecherinnenbranche ein bisschen das Problem. Ich war dann die Werbestimme oder die Trailerstimme. Mhm. Und viele haben abgewunken, wenn ich mal mich auf eine Doku beworben habe oder irgendwas.
Warum?
Ja, weil das irgendwie, ja, wer gut Werbung spricht, der kann sonst nichts. So.
Ja, das war bei mir am Anfang tatsächlich auch so. Ah, du kannst ja keinen Synchron, du kannst auch keine Doku, genau. Weil du kannst ja nur diese kurzen Sachen und dann halt so,
genau. Ich musste es mir auch ein bisschen abtrainieren. Ja. Ich habe dann auch irgendwelche Tricks benutzt, habe mich dann hingesetzt. Das war dann für mich besser. Da war ich dann nicht mehr so präsent. Aber in erster Linie war es auch, weil dann endlich mal irgendjemand mich da gebucht hat. Und ich auch im Privaten einfach angefangen habe. Ich habe dann damals auch CDs aufgenommen und habe die Freunden und Freundinnen geschenkt.
Wie schön.
Und die fanden das dann ganz toll. Und in dem Bereich bin ich jetzt eigentlich auch sehr viel zu Hause. Also ich mache sehr viel so Schlafgeschichten, Meditationen und viel Audiodeskription mache ich auch sehr viel. Also es sind ganz andere Sachen und das hat mir jeder immer abgesprochen.
Audiodeskription ist, wenn man sich einen Film anguckt und da wird beschrieben, was passiert für Menschen, die zum Beispiel blind sind.
Genau, ganz genau.
Also der Mann geht jetzt zur Tür und macht erschrocken die Tür auf, sowas. Mhm. Ja, das mache ich auch, das macht mega Spaß.
Das ist super, weil ich finde, da kannst du wirklich so mit Nuancen spielen. Und ich finde ja, dass die meisten ihre Stimmen gar nicht in den kleinen, feinen Nuancen nutzen. Mhm. Das ist auch so mein Schwerpunkt, wenn ich unterrichte, dass ich wirklich da versuche, diese Nuancen, diese Facetten alle rauszukitzeln, weil da ist so viel. Und bei der Audiodeskription kannst du ja nicht so auf die 12, bam, bam, die Gefühle. Du sollst ja eher beschreibend sein. Aber ich finde, du musst ja trotzdem die Gefühlslage, die der Film gerade transportieren will, die musst du ja auch ein bisschen aufnehmen. Mhm. Weil ich meine, die Person sieht schon den Film nicht.
Ja.
Dann kann ich das da nicht vorlesen wie so ein Telefonbuch.
Würdest du sagen, dass Empathie wichtig ist in unserem Job als Sprecherin?
Definitiv, definitiv. Und ich habe mich jetzt auch sehr gefreut, weil ich habe jetzt ein ganz interessantes Hörbuch gesprochen von einem Autoren aus Hamburg. Das war eigentlich eher so ein Liebhaberprojekt, aber wir haben eine tolle Lesung gemacht in Westerland auf Sylt, weil das Hörbuch spielt auch auf Sylt. Und von dem habe ich tatsächlich das schönste Kompliment ever bekommen.
Weil was hat er gesagt?
Er hat gesagt, ich wäre die Grande Dame des empathischen Sprechens.
Oh.
Und des empathischen Sprechens von lyrischen Prosatexten.
Wie schön.
Ja, ich habe geheult.
Das glaube ich.
Ja, weil
Du musstest dir das vor 30 Jahren erkämpfen. Vergisst man nicht.
Ja, das nicht nur vor 30 Jahren. Ich musste mir das eigentlich bis jetzt erkämpfen und vor allem vor mir selber.
Mhm.
Das ist ähnlich wie das Beispiel hier mit dem Englischlehrer oder so. Wenn du dann immer wieder hörst, ah, du bist zu werblich, du bist zu präsent, du bist zu dies, du bist zu das. Mhm. Und irgendwann übernimmt das System das auch einfach.
Mhm.
Ohne dass du es merkst, das ist das Schlimme. Und gleichzeitig habe ich immer so eine kleine Stimme in mir gehabt, die wirklich gesagt hat, die sehen und hören dich alle gar nicht, wie du wirklich bist. Deswegen ist es mir auch so wichtig, beim Unterrichten erstmal so die eigene Stimme zu erforschen. Das finde ich das Allerwichtigste und vor allem erstmal die innere Stimme zu erforschen.
Mhm.
Ne? Also wer zu mir kommt, der macht jetzt nicht so. Und das ist alles wirklich selber an mir erlebt und erprobt, dass es nicht dieses klassische Sprecherziehung ist, die einen zu einer guten Sprecherin machen. Oder generell, ich finde ja, mit der Stimme sollte sich jeder mal befassen, egal was er macht, weil Stimme ist Persönlichkeit. Und meine Inhalte möchte ich ja, dass die bei dir ankommen. Es geht ja um Wirkung. Und das ist in jedem Bereich wichtig. Ich komme ja auch aus der Beratung sehr viel. Ich mache ja auch personenzentrierte Beratung. Und da finde ich das auch total wichtig, dass du deine Stimme kennst und dass du weißt, wie die wirkt.
Mhm.
Und dazu musst du es ausprobieren. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen abgekommen. Du hast was anderes. Ach so, genau. Und dann habe ich mich wirklich nicht gesehen und vor allem in dem Fall natürlich gehört, gefühlt und habe da auch so ein bisschen drunter gelitten und habe gemerkt, warum, was ist es genau? Und jetzt merke ich, es war so dieses Künstlerische. Mhm. Ja, also dieses plakativ Sprechen und so. Das macht ja auch trotzdem Spaß. Also den einfachsten, dümmsten Text irgendwie zu präsentieren, dass der bei den Leuten gut ankommt, das ist ja auch eine Herausforderung, jedes Mal aufs Neue. Aber so dieses Künstlerische, wirklich sich in diesen Text reinfallen zu lassen, da am besten auch mit Musik, die dich dann so umwabert und du fällst einfach nur da rein und musst eigentlich dann gar nichts mehr machen, außer zu fühlen.
Ja, die ZuhörerInnen sollen ja im Idealfall gar nicht merken, dass etwas vorgelesen wird.
Genau. Genau, und das in dem Moment, wo du es selber so fühlst und selber so spürst und auch weißt darum, also ich glaube, es ist auch ganz gut, ich meine, wir müssen es ja trotzdem abrufen können. Und deswegen ist es so gut zu wissen, wie klinge ich, wenn ich traurig bin, wie klinge ich, wenn ich happy bin und so weiter. Und das abzuspeichern und sich da wirklich Tools zu schaffen, wie ich mir das in mir verankern kann.
Das wird ja auch, ich glaube, das sind auch die Grundsätze von Schauspielerei. Also seine eigenen Emotionen erforschen, weil du kannst ja nicht eine Emotion in einer Rolle spontan abrufen, vor allem beim Theater, weil du ja vielleicht auch wechselnde Rollen hast, wenn du die Emotion gar nicht kennst. Wenn du, also, wenn du ein Psychopath bist und du weißt nicht, du spiegelst nur Emotionen, das ist ja nicht authentisch, obwohl ein Psychopath ist ja ein krasses Beispiel.
Krasses Beispiel, dachte ich auch gerade.
Ja.
Aber ich weiß aber, was du meinst, auf jeden Fall. Und
der spiegelt ja nur, genau, der kann es aber nicht selber fühlen.
Das hört sich ja auch bei jedem anders an.
Ja.
Ja, es gibt ja auch Leute, die in der Wut dann eher so gefährlich leise werden. Ne?
Ja.
Gibt es ja auch. Und dann gibt es wieder welche, die überschäumen vor Wut und schreien rum. Und das für sich zu finden, auch wieder, dass es nicht einfach nur Wut gibt, sondern ganz viele verschiedene Facetten und Nuancen.
Ja, das merke ich immer im Synchron. Bei mir bleibt immer im Kopf, dass ein Regisseur zu mir gesagt hat, anders wütend.
Ja, genau. Ja, anders wütend.
Und ich orientiere mich ja am Original. So, versuche es aber zu verdeutschen, weil Amerikaner haben ja mehr Emotionen als Deutsche. Ne, das heißt, man muss sich dann Deutsch anpassen. Und dann habe ich das aber so rausgehört und hat er gesagt, nee, anders. Und dann habe ich gesagt, ja, also sorry.
Ja, ja, schwierig.
Was schwierig. Meinst du damit?
Also ich habe noch nicht viel synchron gemacht. Das ist tatsächlich was so ein bisschen an mir vorbeiging, aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt so meins gefunden.
Mhm.
Das ist so, das liebe ich über alles. Also so, auch so pro, lyrische Texte. Ne? Und das habe ich auch jetzt einfach für mich gemacht. Und habe einfach mal mich von dem Rilke-Projekt inspirieren lassen und habe gedacht, also ich liebe Rilke. Ich glaube auch, Rilke war eine Frau.
Kenne ich tatsächlich nicht.
Rainer Maria Rilke, tolle Gedichte.
Aha.
Und habe die dann, da gibt es ein ganzes Projekt, wo verschiedene bekannte SchauspielerInnen das sprechen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und das ist, also für mich ist es dann gut, ich habe dann ein Musikstück und höre mir das an und denke, ah, da passt jetzt dieser Text. Und dann gehe ich in die Kabine und dann lese ich den runter, weil ich das Stück kenne, ich weiß, was kommt. Also wenn ich die Musik kenne und dann versuche ich, diese Sachen in einem Take und auch möglichst wenig zu schneiden, optimalerweise auch die Atmer so zu lassen, wie sie sind, weil das ist organisch. Also ich weiß zum Beispiel bei den Schlafgeschichten, die ich immer spreche, da werden immer die Atmer rausgeschnitten, jeder Schmatzer, das ist total clean.
Hm.
Also jetzt kann ich es natürlich immer schwer beurteilen, weil wenn man sich selber hört, ist ja immer nochmal anders. Hm. Also erstmal bleibt mir immer die Luft weg, klar, weil du sprichst ja im Kopf mit und dann ist kein Atmer da.
Ja.
Aber es stört mich, ich habe jetzt extra mir auch von anderen ganz viele Schlafgeschichten angehört, mich stört's, weil es ist einfach nicht echt.
Ja. Und damit ist dann auch die Frage beantwortet, wenn sich Leute fragen, ist das denn komisch, sich nach 30 Jahren noch selber zu hören? Ja. Also, weil es ja auch bearbeitet wird.
Genau, wenn es dann fertig
ja.
ist. Genau, jetzt hier auf dem Kopfhörer, das ist ja kein Ding mehr. Ne? Aber ja, manchmal denkst du so,
was haben die gemacht?
Aber es ist weniger geworden. Also gerade in den Bereichen, die ich jetzt hauptsächlich mache, wird ja nicht mehr so viel bearbeitet. Und ich würde immer jetzt gerade mit wegen KI auch immer dafür plädieren, lasst uns jetzt wieder wirklich echt werden. Mhm. Es ist jahrzehntelang, wir haben ja Tür und Tor aufgemacht, damit dass keiner eigentlich hört, ob es eine KI ist. Weil unsere Stimmen ja auch schon nicht echt waren. Mhm. Ja? Also wenn kein Atmer drin ist, kein Schmatzer, nichts, was die Stimme menschlich macht, dann ja, merkst du das nicht.
Ja, schwierig.
Also natürlich ist es trotzdem anders. Also ich glaube trotzdem, selbst wenn man nicht hört, dass es eine KI ist und die werden so gut sein, dass du es nicht hörst, glaube ich immer noch, dass trotzdem was spürbar ist. Sein wird. Also das, also ich merke zum Beispiel, wenn ich mich dann höre, ohne Atmer, ohne Schmatzer, ohne alles, dann kriege ich so einen Druck hier auf die Brust und mein Zwerchfell zieht sich so zusammen, also beziehungsweise die Bauchmuskulatur, das Zwerchfell kann ja gar nichts selber, das braucht ja den Beckenboden und die schräge Bauchmuskulatur, aber da zieht sich alles zusammen.
Ja.
Weil, ich glaube, weil es das System und oder meine Psyche oder was auch immer spürt, dass das nicht ein Gefühl ist, was in diesem Moment wirklich von einem Menschen gefühlt ist. Mhm. Oder zumindest reproduziert ist.
Ja.
Also sondern einfach von einer Maschine, die ja nicht fühlen kann.
Ja.
Die kann ja nur spiegeln. Das kann sie gut. Aber
das Empathische geht so sozusagen auch verloren.
Genau. Und
du hast mir jetzt vorhin gesagt, dass du ja nicht aus dem Schauspiel kommst und danach hast du mir gesagt, dass du mit SchauspielerInnen diese Lyrik gelesen hast. Hast du
dieses Rilke-Projekt war ich leider nicht dabei. Ich habe das für mich gemacht.
Ah, du hast es für dich gemacht.
Ich habe das für mich gemacht und ich habe auch drei von diesen Gedichten einfach in meinem Buch drin mit QR-Codes. Ha, jetzt habe ich mein Buch erwähnt, hast gemerkt.
Das ist hier. Das packe ich jetzt aus.
Ja.
Achtung, Übergang.
Ja, das war jetzt gar nicht so geplant. Das hätte ich jetzt tatsächlich eigentlich an einer anderen Stelle gedacht, dass ich das erwähne. Aber da sind halt QR-Codes drin. Und das ist mehr so, ich habe das auch vorher erklärt, dass das wirklich einfach in die Kabine gegangen und reingesprochen und gefühlt ist. Ich wollte einfach nur zeigen, was das mit einem macht, wenn man das wirklich versucht zu fühlen.
Ja.
Weil ich finde, die sind ganz gut geworden.
Ich würde mir das gerne mal anhören. Hier steht hinten auf deinem Buchcover, folgen wir der Stimme unseres Körpers, folgen andere unserer Stimme. Sehr interessant.
Ja, also der erste Halbsatz ist tatsächlich geklaut. Und zwar gibt es beim personenzentrierten Ansatz gibt es auch ein, oder beziehungsweise überhaupt in der Psychologie gibt es das Focusing. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da versucht man eben mit einem Thema oder mit einer Frage in sich reinzuspüren und zu gucken, wo da was körperlich resoniert. Und das nennt man dann Feldsens. Das taucht dann bei irgendeinem Thema entweder im Brustbereich oder sonst was auf.
Also wo spürst du Wut zum Beispiel?
Nee, das ist ein bisschen, also das wird so gar nicht so benannt. Also
ja.
Du gehst wirklich mit einer Frage rein, also was weiß ich. Du hast vielleicht morgen irgendein Vorstellungsgespräch und hast für dich wirklich die Frage, bin ich genug zum Beispiel? Oder vielleicht hast du gerade ein Problem mit einer Person und versuchst an die Person zu denken und zu gucken, wo macht da was in deinem Körper. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein.
Mhm. Ne?
Und manchmal findest du auch jetzt nicht eine spezielle Stelle, also du findest nicht einen speziellen Feldsens. Aber ich sag dann immer, wenn dann da so nichts ist, dann ist es auch, hat das auch eine bestimmte Qualität. Es gibt nichts, was so ein bisschen hohl ist oder nichts, was drückt und dunkel ist oder so. Und du versuchst es so genau zu beschreiben, wie es irgendwie geht.
Kommt das aus der Körpertherapie?
Ja, also ich kenne es tatsächlich von Gentlin. Das ist eigentlich einer aus dem personenzentrierten Ansatz nach Carl Rogers ursprünglich. Also die aus der humanistischen Psychologie kommt das, aber es geht in den Körper rein, aber es ist schon ein psychologisches Tool, das würde ich sagen. Und so kann man wunderbar Blockaden aufspüren im besten Fall natürlich auch lösen, aber wahrscheinlich nicht beim ersten Mal. Da geht's auch viel um die Wiederholung, dass du auch immer wieder zu der Stelle zurückgehst und dass du auch erst wieder weggehst mit dem Versprechen, ich komm wieder.
Ah ja, krass.
Ist jetzt sehr verkürzt, ne?
Sehr verkürzt. Das heißt,
muss mir die Jacke ausziehen, mir ist warm.
Es ist warm. Ja.
Das hat jetzt mal ausnahmsweise nichts mit meinem Alter zu tun.
Nee, es ist einfach Herbst. Es ist dieses, soll ich eine Jacke anziehen oder nicht? Ja. Jetzt ist wieder warm, jetzt ist wieder kalt. Ja. Es nervt.
Ja, schon.
Das heißt, in deinem Buch sprichst du nicht nur übers Sprechen, sondern auch, wie wir sprechen, was wir sagen und was das mit unserer Psyche und unserem Körper macht.
Mhm.
Verkürzt gesagt.
Ja, im Grunde. Also ich versuche, so eine Konklusion zwischen Sprechen und was sagen, also zwischen Stimme und Kommunikation. Weil ich finde, eine wertschätzende, gewaltfreie Kommunikation funktioniert nicht, wenn ich nicht auch weiß, mit meiner Stimme umzugehen oder beziehungsweise nicht darum weiß, wie meine Stimme vielleicht wirkt.
Mhm.
Ja? Also du musst ja jetzt nicht Sprecherin werden, um eine gute Beraterin zu sein, aber du musst wissen, wie deine Stimme wirkt und wie die wann wirkt und was du vielleicht tun kannst und welche Möglichkeiten es noch gibt. Ne? Zum Beispiel Pausen,
ja,
beim Sprechen oder überhaupt. Ich habe mich so viel mit Pausen beschäftigt.
Das muss ich machen und da wollte ich dich noch fragen, weil ich merke, wenn ich diesen Podcast aufnehme und ich muss mit denen ja immer angucken und der wird ja dann geschnitten und bearbeitet. Und da ich aus dem französischen Raum komme, wo ich aufgewachsen bin, mache ich extrem viel und es geht mir wahnsinnig auf den Sack und ich will dieses komplett aus mir rausbekommen.
Mhm. Also ist mir jetzt tatsächlich heute hier bei dir nicht so aufgefallen. Ich bin da auch sehr empfindlich, weil letzten Endes ist ja das eine übergangene Pause.
Ja. Statt einfach und die Pause,
genau,
zu lassen.
Und zwar optimalerweise lässt du ja so eine Pause, dass deine ZuhörerIn das mitmachen kann. Also eine echte, gelebte, gefühlte Pause. Das heißt, du gehst ja beim Sprechen, beim Einatmen in die Entspannung, damit du für das Sprechen, das ist ja Ausatmen, die Anspannung hast. Und dann optimalerweise gehst du richtig gut in die Entspannung, lässt den unteren Bauch los, den Beckenboden los, öffnest deinen Mund so ein bisschen, lässt den Atem einfließen, musst gar nichts machen und hast schon deine Pause, ohne R gemacht zu haben.
Ja. Ja, ich glaube, das hat mit meinem ADHS zu tun. Es ist eine Erklärung, es ist keine Entschuldigung, dass ich befürchte, dass die Pause nicht auszuhalten ist für mein Gegenüber, was Quatsch ist.
Nee, du machst ja quasi was in der Pause.
Ja.
Du entspannst und zwar bewusst.
Ja.
Das heißt, das ist ja das Gute, weil nur dann ist es ja auch wirklich eine gefühlte Pause, wenn du dieses auch wirklich als Entspannung erlebst.
Boah, ich muss...
Das ist ja ein Müh.
Ja.
Also wenn du zum Beispiel sagst und redest weiter. Mach das jetzt gerade mal so. Und das kommt, und das ist halt für das Gegenüber auch ganz toll, weil in dem Moment, wo ich mich jetzt hier entspanne, dann gebe ich dir die Möglichkeit, als Zuhörende auch zu entspannen.
Ja, stimmt. Das macht total Sinn.
Und im optimalerweise können wir uns so immer wieder gegenseitig in die Entspannung und in die Ruhe und in so einen guten Flow bringen.
Mhm.
Allein nur, weil wir uns Zeit nehmen, eine Pause zu lassen.
Ich muss das üben. Ich muss das üben.
Wir können das gern mal. Das ist jetzt alles, wie gesagt, verkürzt. Also bei meinen Stimmtrainings, das ist ein Riesenprozess, ne? Weil das muss ja auch alles so richtig im System ankommen.
Ja.
Also deswegen mache ich auch oft die Sessions maximal alle 2 Wochen, weil dann zwischendrin muss ich das erstmal setzen und das muss wirklich im System ankommen. Das sind neuronale Vorgänge teilweise, weil ich auch so mit einem Anchoring arbeite, dass man eben Sachen wirklich verankert, an einem Satz zum Beispiel all das festmacht, was auch diese Wohlfühlstimme ausmacht, um das eben in so angespannten Situationen hervorholen zu können. Und das braucht halt Zeit, weil da arbeitet man viel mit dem limbischen System, was ja auch so für Stare, Fight, Flight und Fight and Flight. Genau, und das ist ja auch so unser Erinnerungssystem und das versuche ich anzusteuern und das da zu verankern. Eben so anhand eines Satzes, da alles Schöne, Entspannte und Gute dran zu hängen, dass du irgendwann in einer aufgeregten Situation nur noch den Satz denken musst und bist sofort wieder quasi in deiner Ausgangsposition. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit in so einer Ruhe und Entspannung sprechen sollen, aber immer wieder zurückkommen können.
Vielleicht sollte ich einen Kurs bei dir machen. Ich spreche ja auch viele verschiedene Sachen. Also Hörbuch habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, habe ich aber auch schon gemacht. Werbung, dann Imagefilme. Und beim Synchron wird mir oft gesagt, dass ich zu präsent und zu laut bin. Und auch, da war das M. Ist mir gerade aufgefallen.
Ja gut, also ich finde aber nicht schlimm, wenn man das mal macht.
Okay.
Überhaupt nicht. Also das ist
selber erwischt.
Ja, vor allem ist ja dann auch wieder künstlich. Also ich bin ja eine Verfechterin des authentischen Sprechens,
ja,
des echten Sprechens und versuche wirklich auch rauszufinden, wer sitzt da vor mir zum Thema Empathie.
Ja.
Ne? Also ich versuche wirklich, das sehr personenzentriert zu machen. Das ist meine Bibel, das ist meine Grundlage, der personenzentrierte Ansatz. Und da geht es um positive Akzeptanz, da geht es um Kongruenz, auch ich mit dir und ich mit mir. Und es geht vor allem um Empathie. Und da geht es nicht darum, dass ich gucke, wie ich das jetzt sprechen würde und dir das versuche beizubringen, sondern ich versuche rauszufinden, wie würde jetzt Wenke diesen Satz fühlen und interpretieren.
Also ich habe schon viele Kurse gemacht als Sprecherin und genau das habe ich mir immer gewünscht und nie gehört. Ich habe immer von den verschiedenen LehrerInnen gehört, nein, du musst das so sprechen.
Nee, da kriege ich,
Entschuldigung. Und wo ich mir dann so dachte, so, aber dann klinge ich ja wie du.
Ja, genau. Also ich habe das auch gemerkt, also als ich angefangen habe zu sprechen, hat auch meine Tochter angefangen zu sprechen. Die war damals 2.
Wie süß.
Da hat die ihren ersten Sat.1-Trailer gesprochen.
Nein,
ja,
mit 2.
Da hatte ich die so auf dem Arm und da musste die ein Baby synchronisieren.
Oh.
Das war so süß, echt. Und die hat dann kurzzeitig auch so ähnlich gesprochen wie ich. Das lag natürlich daran, bis die selber flüssig lesen konnte, habe ich ihr natürlich jeden Satz vorgesprochen. Ich habe mich schon echt bemüht, das so neutral, aber ich spreche halt, wie ich spreche.
Ja.
Und dann, ja. Aber die spricht jetzt ganz anders als ich. Und das ist toll.
Ja, natürlich. Kinder nahmen ihre Eltern erstmal nach.
Genau.
Weil das ist ja.
Und deswegen ist es überhaupt auch so wichtig. Genau deswegen ist es auch so wichtig. Auch wie wir mit den Menschen sprechen. Guck dich um. Das meiste Problem, was wir haben gerade, ist keine falsche Kommunikation.
Was meinst du damit?
Ja, was so auf der Welt passiert. Auch was jetzt hier ganz aktuell, Beispiel Dunja Hayali.
Oh,
was,
ja.
Ja, also da ist ja jede Hemmung gefallen, weil eben vielleicht von klein auf auch irgendwo so ein Umgangston herrschte. Also das hört sich immer so auf den ersten Hören sehr naiv an, auch wenn du mein Buch liest. Da geht es ganz viel drum, aus der Liebe zu sprechen. Es geht überhaupt ganz viel um Liebe. Aber mir kommen jedes Mal, also da gibt es ein paar Stellen in dem Buch, auch ich habe es ja auch als Hörbuch gemacht, mit 9 Kolleginnen übrigens, Kolleginnen, die haben alle Zitate gelesen. Und da kommen mir immer wieder die Tränen, weil ich mir das so sehr wünsche, dass wir gut miteinander kommunizieren, wertschätzend, empathisch. Und jetzt nur mal wirklich gesponnen, jeder würde und jede würde so miteinander sprechen und es würde vor allem mit ihr so gesprochen und zugehört, empathisch zugehört, aktiv zugehört, dann, ja, was soll denn dann noch sein?
Ja, das ist etwas, das,
also das
kann ich auch
sehr
nicht verstehen.
So.
Ja, aber gerade dieses Beispiel mit Dunja, das ist unglaublich und ich finde es super, dass Ruth Moschner diese Petition ins Leben gerufen
ja
hat.
Ja.
Dass einfach so viele Menschen sich hinter irgendeinem Urlaubsfoto verstecken und so viel Hass im Netz verbreiten. Man darf und kann einer anderen Meinung sein, aber warum muss man jemanden mit Mord drohen?
Ja, und das Witzige ist ja, dass, naja, witzig ist ein total falsches Wort, aber du weißt, was ich meine, dass sie ja genau das gesagt hat. Sie hat ja gesagt, dass sie das verurteilt auch.
Dass jemand getötet wurde, ja.
Und für seine andere Meinung. Und hat aber trotzdem, ich meine, es hat ja nun mal Hassreden von sich gegeben und sonst was. Es kann ja
man
nicht
braucht
einfach
nur auf YouTube zu gehen. Es gibt so viele Videos, wo man auf YouTube
doch
sieht,
nicht
was
wegreden.
Er gesagt hat.
Ja. Es ist doch da und es waren ja auch die Beispiele. Aber worauf ich raus will, ist eigentlich auch, da schreiben Leute mit ihren Klarnamen, also zumindest ihren Instagram, TikTok und wie sie alle heißen, Namen. Und trauen sich A, das zu machen, weil es anscheinend, also überleg doch mal, was dahinter stecken muss, wenn ich sowas einfach öffentlich schreibe unter meinem Profil.
Ja.
Dann habe ich doch das Gefühl, es hält mich sowieso keiner auf.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Ding bei allem, was ich ansonsten von entspannt sprechen und bla. An der Stelle muss ich sagen, wir müssen lauter werden.
Mhm.
Aber jetzt nicht laut, um gegenzuhalten, sondern mit genau unseren Möglichkeiten der Wertschätzung und der Akzeptanz. Und Toleranz finde ich nicht so ein gutes Wort. Ich finde akzeptieren eigentlich besser. Lauter werden, mehr wieder auf die Straße. Es passiert relativ wenig.
Im Moment tatsächlich, ja.
Oder auch in Amerika, guckst dir an. Ja, da werden Talkshows einfach eliminiert.
Ja. Und Stephen Colbert und jetzt auch noch Jimmy Kimmel.
Und ich habe, vielleicht kriege ich es nicht so mit, also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht die politisch bestaufgestellteste und historisch und geschichtlich schon mal gar nicht. Aber ich kriege nicht mit, dass da große Aufschreie kommen, wirklich große Aufschreie. Naja gut, es wird aber auch inzwischen schon Militär in Städte geschickt, ne?
Ja,
also
Menschen
man kommt auf
Angst.
Komische Ideen langsam. Also mir macht es auch Angst, mir wird Angst und Bange. Das habe ich sogar auch in meinem Buch geschrieben, dass es mir Angst und Bange wird, aber dass ich trotzdem die Hoffnung nicht aufgebe, weil wenn ich jetzt hier mit dir spreche, es gibt ja viele andere Menschen und da komme ich zu meinem eigentlichen Lieblingsthema Solidarität und Zusammenhalt. Ich glaube, das ist das, was uns so stärkt. Ich habe mir übrigens hier so einen Spickzettel gemacht, dass du dich nicht wunderst, weil ich habe so
ich hab den schon gesehen.
Vier Themen, die ich so gerne sprechen würde, aber das passt da alles wunderbar rein. Ne? Da geht's um Existenzängste zum Beispiel auch.
Mhm.
Und diese Existenzängste bringen uns oft dazu, Einzelkämpferinnen zu werden. Und ich glaube, das funktioniert nicht.
Nee, es ist wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt.
Genau, weil ich meine, wir kennen es ja alle.
Mhm.
Also seit
Corona. Gerade Frauen, die nicht verpartnert sind oder Frauen, die verpartnert sind und eigentlich aber alleine sind.
Ja, das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen. Einsamkeit kann ja auch so, also ich finde es bei Einsamkeit zum Beispiel auch so interessant, weil für mich gibt es so soziale und emotionale Einsamkeit. Also sozial einsam sind wir jetzt in der Branche eigentlich eher selten. Es sei denn, du hockst wirklich nur zu Hause und machst deine Aufnahmen nur zu Hause und gehst gar nirgends mehr hin.
Nee, wir sind eher Fraktionen. Oh Gott, ich habe heute oder die Woche mit so vielen Menschen gesprochen. Genau. Ich brauche mein ganzes Wochenende asozial mit Snacks auf der Couch.
So, genau. Eher so. Ja. Das wäre so die nicht existierende soziale Einsamkeit, aber die emotionale Einsamkeit, die ist ja viel schlimmer. Mhm. Und die finde ich ja am schlimmsten unter ganz vielen Menschen.
Ja.
Weil du dich vielleicht eben, jetzt komme ich wieder zu dem großen Thema, nicht gesehen, nicht gehört fühlst. Oder weil halt auch eine Konkurrenz da ist, weil Ängste da sind. Oh, ich darf nicht so viel von mir preisgeben. Ich finde es eine ganz schöne Entwicklung, dass man heute jetzt auch endlich mal sagen kann, ich habe manchmal depressive Schübe. Also ich hätte mich das vor ein paar Jahren nicht getraut zu sagen.
Mhm.
Das ist auch bei mir leider erst, was heißt leider, es ist jetzt erst so richtig mit den Schmerzen gekommen. Also aber sagt sogar mein Orthopäde, der sagt, okay, Schmerz macht Depression und Depression macht Schmerz.
Ja, das ist ein Teufelskreis.
Das ist ein mistiger Kreislauf, ne? Also bei mir ist das richtig losgegangen. Vielleicht auch ein bisschen mit den Wechseljahren, das hormonell so. Aber man hat dann immer noch so und sagt, ich habe eine Erkältung oder was weiß ich, anstatt zu sagen, boah, heute ist es so dunkel, ich muss erstmal da.
Ja.
So. Also das ist immer noch nicht so richtig möglich. Zurück zum
Ich liebe es, wenn Menschen mehrere Klammern aufmachen.
Ja, ich versuche nur immer auch wieder zurückzukommen. Wir hatten es ja aber mit Solidarität, da passt es für mich alles eigentlich wunderbar rein. Mhm. Und gerade in unserer Branche, ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht machen, aber dann gibt es Zusammenkünfte und dann sind alle, hey, piep, 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 wir haben uns alle lieb und es ist alles super und wir machen und tun und es passiert ja auch viel inzwischen, muss man ja sagen. Also gerade jetzt so im Rahmen KI, da ist ein großer Zusammenhalt, das ist großartig, da haben sich ja auch ruckzuck diese United Voice Artists gegründet, aber unterm Strich, und das ist ja einfach in der Natur der Sache, sind wir Einzelkämpferinnen.
Durch was kommt das?
Naja, der Job ist es erstmal, ne? Und du hast natürlich, was weiß ich, guck mal, schon per se, wirst du, was weiß ich, in ein Casting geschickt mit noch drei anderen und natürlich willst du es gewinnen. Also erstmal wegen Ruhm und Ehre und vor allem aber auch, weil dein Bankkonto es braucht. Ja. So. Und deswegen also diese Existenzängste und mangelnde Solidarität, das hängt natürlich zusammen irgendwie. Und ich finde, das, was man sieht, besser geworden ist, ist auch teilweise schlechter geworden. Vielleicht liegt es auch an mir. Ich bin nicht mehr so viel unterwegs in der SprecherInnenbranche, weil ich mich versuche, gerade eben anders aufzustellen.
Auch. Ja. Aber ich merke, Social Media macht auch extrem viel Druck.
Ja.
Ne, dass man.
Das macht so Neid, auch so ein Sozialneid, ne? Dass ich, die Wenke, ihr habt jetzt schon wieder da, ich mach's jetzt extra mal bei dir.
Die war ganz alleine ihren Mental Health Walk auf dem Tempelhofer Feld machen.
Ja, das hat die gemacht und dann hat die noch hier den Synchronjob gehabt und dann hat die und dann hatte das Hörbuch. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die das ganz viel verbreiten. Ich auch, muss ich gestehen, ich mach das auch. Ich will auch nicht nur immer was Böses, also ich mache das zum Beispiel auch gern, weil ich mich gerade so dolle freue und ich bin ja auch Single und dann ist jetzt gerade mal niemand da, mit dem ich das teilen kann und dann schicke ich es halt in die Welt.
Ja, das verstehe ich sehr gut.
Ja, und das finde ich auch total okay, aber man muss wirklich aufpassen, dass das nicht so eine Sucht nach Anerkennung gibt.
Ja.
Das ist ja in unserer Branche fast angelegt.
Ja, das denke ich auch immer. Und wenn ich dann aber zum Beispiel gerade bei SynchronkollegInnen, weil ich mit denen ja ganz oft so 3 bis 4 Stunden im Synchronstudio bin, da sprechen wir natürlich dann auch idealerweise miteinander in den Pausen oder davor und danach. Und das sind ja meistens wirklich ausgebildete Schauspieler, die das 3 Jahre lang studiert haben. Und alle haben dieselben Ängste, Befürchtungen für die Zukunft, glauben, dass sie, dass es im Moment nicht gut läuft, dass sie keine Jobs haben, dass sie wahrscheinlich wieder Arbeitslosengeld beantragen müssen, weil einfach nichts reinkommt.
Ja, und dann ist man oft ganz platt, ne, weil man das Social Media ganz anders wahrgenommen hat. Und deswegen muss man das alles mit ganz großer Vorsicht genießen.
Social Media ist fake.
Voll. Voll.
Und also man zeigt ja meistens nur die guten Sachen.
Ja, klar. Also ich habe manchmal auch irgendwas ganz am Anfang da bei Facebook immer mal auch, wenn es einem nicht so gut geht. Aber irgendwann habe ich dann beschlossen, nee, will ich auch gar nicht.
Ja.
Also ich will eigentlich ja Positives in die Welt hauen. Und was eine ganz schlechte Formulierung ist. Positiv in die Welt hauen.
Positive Energie.
Ja, hauen ist da so ein bisschen das schlechte Wort. Egal. Wie kommt man da halt raus, ne? Also
heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ich glaube, dieses mit der Anerkennung ist halt immer auch wieder, es ist immer dieses Innen und Außen. Ne?
Mhm.
Also ich glaube, je besser ich natürlich, also ich mache es jetzt extra auch mal alles nur an mir fest, weil das finde ich immer am unverfänglichsten. Also so ich jetzt mit der Lyrik lesen zum Beispiel oder mit Hörbuch sprechen. Das war immer so mein, na, da bucht mich keiner und so. Und dann habe ich es halt selber gemacht. Ne? Wir haben ein Buch geschrieben und habe es selbst gesprochen.
Ja.
Und ja, und hab's mir aber erstmal vielleicht ja gar nicht so selber zugetraut. Und jetzt merke ich, da ist was passiert. Also jetzt kann ich mich da selber anerkennen als Hörbuchsprecherin, als was weiß ich. Mhm. Ja. Also das erstmal wirklich in sich zu spüren und zu sagen, ja, das kann ich und vor allem das will ich auch. Und es ist mir auch erstmal egal, ich mache das jetzt erstmal für mich. Anderes Beispiel wäre, die Wohnung immer nur putzen oder, das ist ein blödes Beispiel, irgendwas schön dekorieren in der Wohnung oder was weiß ich, weil Besuch kommt.
Mhm.
Und nicht einfach nur für mich.
Du, ich putze die Wohnung nur, wenn ich Besuch habe.
Ja, aber deswegen,
wenn ich dazu komme.
Ja, ich habe mir jetzt auch gerade so einen super schönen Blumenbaum gemacht aus einem alten Kleiderständer und da habe ich lauter kleine Blumentöpfchen dran gehängt. Sieht zauberhaft aus, wollte ich seit Monaten machen. Letzte Woche habe ich es regelrecht panisch gemacht, ganz schnell, weil am Donnerstag meine Tochter Geburtstag hatte und ich ein kleines Fest bei mir für sie ausgerichtet habe, wohnt ja nicht mehr bei mir, ne? Ausgerichtet habe. Und da habe ich gedacht, da soll jetzt aber hier der Blumenbaum fertig sein. Was natürlich toll ist, weil ich freue mich jeden Tag über dieses Ding. Es ist wirklich total süß geworden. Aber es war wieder so ein Anlass nötig, um es dann auch zu machen. Und nicht einfach nur für mich.
Ich habe mir einen Milchschäumer gegönnt, nach 3 Jahren Nachdenken, wo ich jeden Tag im Drogeriemarkt vorbeigelaufen bin. Mhm. Und jetzt habe ich den dann zu meinem Geburtstag gekauft, weil ja vielleicht einige Leute Kaffee mit Schaum haben wollten.
Wisst ihr, das meine ich.
Während ich das sage, schäme ich mich für so einen kleinen Kack, dass ich das nicht für mich selber machen kann.
Ja, ja, ich habe jetzt auch, wie gesagt, also ich bin jetzt irgendwie abends, ich saß so auf meiner Terrasse und guck mir diesen Baum an. Und denke, der könnte schon den ganzen Sommer da stehen.
Ja, ja.
Und dieser scheiß alte Kleiderständer, der hat mich nämlich die ganze Zeit, stand der so sinnlos in meiner Wohnung rum und hat mich die ganze Zeit nur genervt. Und ich habe es irgendwie nicht geschafft, den mal wegzufahren, der, ne, zum Wertstoffhof. Und habe dann irgendwann gedacht, da mache ich was draus, was ganz Tolles mit Blumen.
Ja, weil man muss auch dazu sagen, du arbeitest ja auch und bereitest die ganze Zeit auch Workshops vor und bist Schmerzpatientin. Muss man einfach mal so sagen, du musst auch einfach mal nichts tun. Und das ist in unserer Branche ja auch schwer, nichts zu tun, weil wenn wir nichts tun, keine Akquise machen, nicht sagen, hey, wir leben noch, meine schöne Stimme, hört ihr das mal an, dann sind wir weg vom Fenster.
Ja, und wir können uns nicht mehr langweilen.
Ja.
Und Langeweile ist so wichtig. Ich kann das auch ganz schlecht und das finde ich immer gut, wenn jetzt wie du jemand sowas zu mir sagt. Ne? Ich habe ja sogar auch im ersten halben Jahr dieses Jahres noch bei dem Filmfestival sehr aktiv mitgearbeitet und kümmere mich auch noch um meine Mutter, habe auch noch einen Hund, einen Verrückten, aber...
Ein Angsthund, by the way.
Ja, ich würde sagen, sie ist unsicher. Also richtig Angst ist es nicht mehr.
Sie bellt gerne, wenn andere Hunde vorbeikommen.
Genau,
sie ist ganz niedlich.
Ja,
sie ist ganz niedlich. Sie will dich nur verteidigen.
Und dann guckt sie dann so, ne? Ich hab ja gar nichts. Ja, die ist so.
Man kann ja nicht böse sein.
Nein, die ist toll. Heißt ja auch Joy.
Ja.
So. Naja,
Also du kümmerst dich um deine Mutter. Das heißt, du bist dann auch noch Pflegerin. Zusätzlich, on top von all den Sachen.
Das meine ich halt. Und trotzdem denke ich immer, ich krieg nichts gebacken.
Ja. Das ist schlimm, dass man das immer noch denkt.
Ja.
Also ich auch, von mir.
Andauernd, ne? Und das ist ja Imposter-Syndrom, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Habt ihr hier schon öfter geredet, habe ich mir gerade jetzt mal angehört. Aber das ist einmal drin, dieses, hoffentlich merkt keiner, dass ich nichts drauf habe und dass ich eigentlich eine faule Sau bin. Ich muss jetzt mal so sagen, wie es ist.
Denke ich
und
dauernd.
Ich habe wirklich in den letzten Wochen viel rumgelegen, aber ich konnte auch nicht anders.
Du hast gerade eine harte Schmerzphase.
Ja, genau. Das sind immer, das kommt halt auch so in Schüben. Es war jetzt toi, ja wirklich eine ganze Weile Ruhe. Also, wie gesagt, ganz schmerzfrei bin ich nie. Aber wie gesagt, es ist immer handhabbar. Aber jetzt war es mal echt unlustig.
Ja.
Und dann geht auch nichts. Und dann bin ich auch mies drauf. Und dann will ich auch kein Sehen und kein Hören. Und schon gar nicht irgendwie Ja, mich um meine Buchhaltung kümmern, das muss ich leider gestehen.
Das ist die absolute Qual von uns allen Menschen, ja, die im KünstlerInnenbereich sind und in der Künstlersozialkasse sind, die Buchhaltung selber machen. Es ist, ich habe sie auch heute und gestern gemacht. Mhm. Das ist der unschöne Teil. Ne? Also auf der einen Seite das machen, was unser Hobby ist, für unser Hobby bezahlt werden. Und auf der anderen Seite die Buchhaltung, die ist ein sehr großer Teil.
Absolut.
Die bleibt ganz oft liegen und ich kenne niemanden, bisher habe ich niemanden kennengelernt, der sagt mit Begeisterung, ich liebe Buchhaltung.
Jeder sagt, ich kenne tatsächlich ja, ein, zwei, aber jetzt, das wirklich.
Also wirklich, dass sie es lieben?
Nein.
Also, dass sie ein System entwickelt haben, ja. Aber genau, lieben nicht.
Ja, also ich hatte ja lange Zeit den Luxus, dass mein Lebensgefährte das für mich gemacht hat.
Wow.
Completely.
Bin ein bisschen neidisch.
Und ja, aber du weißt ja, wie es ist, in dem Moment, wo du es so hast, kannst du es ja gar nicht so wertschätzen.
Das stimmt.
Aber ich benutze heute noch die Excel-Dateien, die der damals gemacht hat und so. Und ich muss auch sagen, wenn das jetzt richtig krass wieder besser läuft, dann nehme ich mir auch jemanden, der mir das macht. Ich habe keinen Bock.
Ja, kann ich sehr gut verstehen.
Also, verputze ich lieber das Klo.
Ja, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also es ist ja das eigene Klo.
Ja, meine ich ja, aber
jetzt
so.
Nicht bei anderen.
Ne, so. Ja, das ist irgendwie echt nicht meins. Und da fange ich dann auch an, mich zu abzulenken. Und dann fallen mir tausend Sachen ein, die ich ja noch machen muss.
Ja,
und so.
Ja.
Und dann, ja, aber du tust dir natürlich keinen Gefallen. Dann läuft das wieder alles auf, dann kommt wieder hier eine Mahnung und was weiß ich. Ne?
Du, ich habe anstatt Buchhaltung einfach direkt zu machen und diese eine Stunde am Tag, die ich mir vorgenommen habe zu machen, bin ich auf YouTube hängen geblieben und habe alles über Kirk recherchiert, was es gibt.
Ja.
Deswegen macht mich das mit Dunja, dass die solche Drogen bekommt, ja so wütend,
ja,
weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und es gibt einfach Videos und das sind keine Fake-Videos.
Nein.
Der sagt das alles. Ich bin aber genau auf derselben Seite und sage, das ist Kacke, was der gesagt hat. Es ist menschenfeindlich. Trotzdem ist es kein Grund, jemanden umzubringen.
Ja, und es sagen ja auch deutsche JournalistInnen, die eben mal auf solchen Veranstaltungen waren. Ne? Mhm. Das sollen die jetzt alle nur Mist erzählen? Das glaube ich jetzt mal auch nicht.
Ja, deswegen.
Und dass es alles KI generiert ist, glaube ich halt auch nicht.
Nee, weil man sieht es ja zum Teil von verschiedenen Perspektiven, weil ja, er immer mit StudentInnen gesprochen hat und von Handyaufnahmen. Man kann es aus verschiedenen Perspektiven sehen.
Also ja, einmal das und dann außerdem hat er ja genug Anhänger, die das auch wieder weitertragen,
ja,
und kopieren und sonst was.
Es ist nicht schön.
Nein.
Ich wollte dich fragen, wenn man jetzt einen Kurs bei dir machen möchte, welche Menschen kommen in deine Kurse? Wie lange dauert so ein Kurs? Wo kriegt man die Informationen? Was kann ich in die Shownotes reinsetzen?
Also du kannst auf jeden Fall meine Website, ich habe ja zwei Websites, eine als Sprecherin und eine als Stimmtrainerin. Und also bewährt hat sich inzwischen 5x90 Minuten. Also das sind ja also im 2-Wochen-Rhythmus. Einfach mal, also es ist für EinsteigerInnen, aber auch für Profis wie zum Beispiel dich, um nochmal so ein Feintuning zu machen und vor allem mal mit einem anderen Ansatz dran zu gehen. Also ich muss das immer dazu sagen, also es ist ein relativ psychologischer Ansatz und es ist auch ein sehr körperbezogener Ansatz. Also bei mir geht jedes Stimmtraining auch mit einem Entspannungsübung, die mache ich jedes Mal ein anderer, damit du am Schluss sagst, okay, die ist mir, die nehme ich mir für mit, so für mich, oder empfehle andere Sachen.
Entspannung ist wichtig, weil wenn man viel spricht, neigt man dazu, die Stimmbänder zu belasten. Und wenn man die Stimmbänder belastet, dann wird man heiser.
Genau, und ich arbeite halt ganz viel mit dem heiligen Gral, dem Beckenboden.
Mhm.
So, und da habe ich auch so verschiedene Tools, die ich teilweise von der großartigen Eva Loschki gelernt habe. Das ist meine Mentorin, Ausbilderin und inzwischen auch Freundin.
Schön.
Da bin ich und vor allem Verbündete. Das ist eine echte Verbündete. Und von der habe ich viel gelernt, gerade über den Beckenboden. In meinem Buch habe ich sie das auch alles quasi nur zitiert, weil besser kann man es einfach nicht erklären. Und in meinem Hörbuch hat sie es dann auch selber eingesprochen.
Ah ja, schön.
Voll cool, ja, das, ja.
Also das heißt, wenn man einen Workshop bei dir machen möchte, das können angehende SprecherInnen sein, es können Profis sein, es können ModeratorInnen sein, aber auch Menschen,
alle,
die zum Beispiel in Firmen gehen und ja, viel vor anderen Menschen sprechen.
Also jetzt zuletzt hatte ich tatsächlich sehr, sehr viele Businessfrauen, also hauptsächlich Frauen, aber auch junge Männer, definitiv. Das SprecherInnen habe ich eigentlich jetzt gar nicht, also es ist mehr andere Bereiche. Also da kommen auch mal Yoga-LehrerInnen oder Dozenten, ProfessorInnen. Ah, ja. Es waren jetzt zwei Männer, deswegen habe ich jetzt die männliche Form benutzt. Ich hatte auch schon eine Politikerin. Und ja, also mein Ansatz wäre tatsächlich, Leute, alle sollten mal mit ihrer Stimme gearbeitet haben und mit ihrer Kommunikation. Es geht einfach für mich Hand in Hand.
Ja.
Also ich mache dann auch diese Stimmübungen zum Beispiel anhand der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Also du hast immer so diese Verbindung. Also ich sehe mich auch als Verbinderin, weil ich ganz viele Konzepte genommen habe und so teilweise mein eigenes Ding gemacht habe, aber auch das so als Baukastenprinzip sehe. Also wenn du kommst, mache ich wahrscheinlich andere Sachen, als wenn wer anders kommt. Also deswegen mache ich in die ersten 90 Minuten ist immer so eine Art Bestandsaufnahme. Da gucken wir dann zusammen, wie das klingt und wie das aussieht und wie du dich fühlst und so weiter. Da gibt es auch so einen Bogen, so einen Analysebogen, den wir zusammen ausfüllen. Und dann gucken wir, aha, da geht's lang.
Mhm. Weil also die wenigsten Menschen, die ich kenne, denken mit Begeisterung daran zurück, als sie in der Schule Vorträge vor den nicht immer so geliebten KlassenkameradInnen halten mussten. Mhm. Also ich habe das immer so mir wirklich die Nacht, andere haben monatelang davor ihren Vortrag geschrieben und geübt. Ich habe das in der Nacht davor, habe ich mein Thema rausgesucht, die ganze Nacht daran gearbeitet und dann frei gesprochen und meistens dann auch eine gute Note bekommen, weil es ja noch im Kopf war. Dafür haben mich einige MitschülerInnen gehasst.
Das glaube ich. Aber da, ich finde, das gehört sogar schon in die Schulen.
Ja.
Es gehört in die Schulen, es gehört vor allem auch in die LehrerInnenausbildung, es gehört in die PsychologInnenausbildung, in die BeraterInnenausbildung, es gehört eigentlich überall rein, wo ich viel mit Menschen spreche.
Ja.
Weil es einfach. Und das musst du eigentlich fast überall.
Und da kommen wir vielleicht wieder auf das Beispiel zurück, was du am Anfang genannt hast. Wenn dein Englischlehrer nach der 11. Klasse, der nicht so nett war, wenn der euch Kindern gesagt hätte, ich gehe gerade durch eine Scheidung durch, mir geht's gerade nicht gut. Wenn ich mal schlecht gelaunt bin, dann sagt mir das, statt euch runterzumachen.
Ja, why not? Also ich finde, ja, wie gesagt, Echtheit, Authentizität und da können 15-, 16-Jährige gut mit.
Die verstehen das, ja.
Ja?
Die sind offen für sowas.
Ja. Ja, also ich habe auch bei meiner Tochter immer die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich gesagt habe, ganz ehrlich, mir ist heute mistig, ich hasse gerade die ganze Welt. Sei mir nicht böse, kann sein, dass du das abkriegst, vielleicht ordnest es dann da so ein.
Mhm.
Dann war es gut, aber ich habe das viel zu selten gemacht.
Ja.
Weil man sich ja dann doch wieder am Riemen reißen will und dann wieder irgendwie, ja, nee, jetzt, aber die merken es ja. Ja, oder dann explodierst du, weil die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist.
Ja. Ja,
so diese Nebenkriegsschauplätze, die man sich dann so kreiert, anstatt wirklich zu sagen, heute will ich gar nicht richtig Mama sein.
Und was völlig okay ist.
Ja.
Man ist ja kein Roboter.
Ja.
Kann's ja nicht immer funktionieren. Du hast auch eigene Bedürfnisse und eigene Wünsche. Und jeder braucht mal Ruhe.
Absolut.
Deswegen, wenn man jetzt so einen Kurs bei dir bucht. Das heißt, das sind Einzelkurse, das sind keine Gruppenkurse.
Nee, das ist das alles möglich. Also am liebsten ist es mir sogar, wenn ganze Gruppen auf mich zukommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, du kommst mit 3, 4 Kolleginnen noch oder aber ich gehe auch gerne in Firmen, in kleine Abteilungen. Also ich das Krasseste, was ich je gemacht habe, war tatsächlich in einer sehr großen Berliner Immobilienfirma. Da habe ich einen Workshop vor 65 Menschen gegeben. Es war natürlich sehr frontal teilweise, aber wir haben dann teilweise so in Gruppen auch irgendwie, haben die sich aufgeteilt und was gemacht. Ich würde das heute alles ein bisschen anders machen, es ist schon ein paar Jahre her. Da würde ich mir noch Leute mitnehmen, ne, die dann.
Ja, weil danach denkt man ja immer, man hätte es ja noch anders
gemacht. Hätte, genau. Und ich habe einfach so viel doziert und hinterher war der Kritikpunkt, den ich als totales Kompliment empfunden habe, war immer, wenn ich vorne stand und quasi so doziert habe, das war gut, ich kann halt auch gut vorlesen, so. Aber wenn ich dann so in die Mitte, es war so ein Kreis, so ein riesiger Kreis, überleg mal, wie viele Menschen, in die Mitte gegangen bin und einfach erzählt habe, das wäre es eigentlich gewesen. Also ich finde es ja mehr Kompliment als...
Aber was war jetzt Kritik daran?
Hätte ich mehr machen sollen.
Ach so.
Ich hätte einfach das mit dem Vorlesen und dauernd irgendwelche schlauen Leute zitieren einfach lassen sollen.
Echt?
Ach so. Das war so die Kritik.
Witzig.
Fand ich jetzt eher...
Finde ich auch nicht schlimm.
Nee. Ich habe mir dann zwar hinterher gedacht, ja, aber ich habe mich nicht... das ist auch wieder, ne? Hätte mich das nicht getraut.
Ja.
Also jetzt ja. Also jetzt habe ich einfach auch schon... sehr viele Menschen im Einzeltraining gehabt, aber auch schon in kleinen Gruppen. Am liebsten habe ich Gruppen von 6 Menschen. Das ist, passt am allerbesten, finde ich. Und
du hast andere Menschen mit ins Boot genommen durch das Imposter-Syndrom und andere zitiert, damit du nicht alleine bist.
Ganz genau. Ganz genau. Aber weil mein Konzept natürlich auch auf vielen anderen Konzepten basiert. Ne?
Und du willst dann auch natürlich die Namen nennen.
Da möchte ich die Namen nennen. Das hat für mich auch wieder, es geht auch wieder in diese Solidarität und in diese Wertschätzung. Also jetzt irgendwas über den Beckenboden hier zu erzählen, als hätte ich das erfunden, ohne Eva Loschki zu erwähnen, das wäre mir zuwider. Das geht auch nicht. Habe ich mich auch selber schon geärgert, weil ich auch schon zitiert worden bin, weil es ja toll ist auf eine Art, wenn man denn genannt wird,
ja.
Wenn du so deine Sätze oder dass jemand plötzlich mit dem gleichen Material arbeitet, ich arbeite mit einem teilweise ungewöhnlichen Material und dann plötzlich macht einer ein Reel bei Facebook, weil du ihm das erzählt hast und bei Instagram, dann denkst du so, kannst du ja machen, aber
Solidarität.
Kannst du, ja, so irgendwie, also ich hätte es gemacht.
Ja, weil du hast dich ja hingesetzt und das ganze Konzept durchdacht, dir das alles überlegt und über Jahre aufgebaut.
Das war auch mit einem Grund. Also der allererste Grund war, das Buch zu schreiben, weil ich gerne mal einfach mein Konzept auf schwarz auf weiß haben wollte. Das war das erste Grund. Natürlich will man auch seine Sichtbarkeit ein bisschen erhöhen. Aber je länger ich dran geschrieben habe, es hat eine ganze Weile gedauert, ich habe es auch 10-mal umgeschrieben und so, ist es immer persönlicher geworden und es war mir dann auch wirklich ein Anliegen.
Ja, das glaube ich, dass es einfach raus muss.
Dass das Konzept in die Welt und meine Auffassung und dieser personenzentrierte Ansatz, der immer noch leider viel zu unterschätzt ist, das ist mir eine Mission.
Also die Workshops, die ich gemacht habe, die paar Synchron-Workshops, weil ich ja auch Quereinsteigerin bin, muss ich sagen, ich nenne keine Namen, aber die zwei dozierende SynchronschauspielerInnen, Schauspielerinnen, haben gesagt, ich soll was anderes machen. Und bis Patrick Winczewski mich im Casting kennengelernt hat und mir gesagt hat, nein, du bist super, habe ich 6 Jahre lang gedacht, ich bin immer die beim Synchron im Hintergrund, die sagen wird, noch einen Kaffee bitte.
Naja, klar, aber es ist doch auch wieder so ein Satz, der dich, ne, genau wie ich versuche eben, genau das Gegenteil zu machen, so einen positiven Satz zu ver... Ich gehe immer hier hinten, aber das limbische System ist hier vorne, ist egal. Genau wie ich versuche, einen positiven Satz als, nenne es ein Mantra im Yoga, ist es ein Mantra, ja, oder eine Affirmation, zu verankern, verankern sich diese Sätze halt auch.
Ja, total.
Wie, die Hauf kann nur Werbung sprechen. Das habe ich irgendwann wirklich geglaubt.
Ich habe das auch geglaubt, weil ich Moderatorin und Werbesprecherin war.
Ja, oder hat es so im Kopf oder so tief in mir drin, dass wenn jemand gesagt hat, sprich's mal nicht so werblich, dass ich es auch nicht mehr ablegen konnte, weil es einfach irgendwie so.
Same.
Genau. Und dann fängst du aber, ich kann nur raten, auch dir jetzt, geh einfach im stillen Kämmerlein in deine Kabine und leg los.
Ja, das habe ich auch schon öfter gemacht. Ich muss es wieder öfter machen.
Es tut so gut.
Ja.
Also mir tut es total gut. Also ich merke immer, also jetzt, als ich angefangen habe, jetzt, das war erstmal nur für mich mit dieser Lyrik.
Ja.
Ja.
Dass man merkt, man kann es ja doch.
Habe ich auch diesen großartigen Musiker Stefan Hahn aus Frankfurt, der mir das ganze Musik, das ist alles extra für meine Sachen komponiert.
Ach, wie schön.
Ja. Das
mega
ist richtig toll. Also 2 habe ich gekauft, 2 Songs für die Lyrik, aber alles andere an Musik sind verschiedene QR-Codes drin. Auch zu den Entspannungsübungen, die kannst du dann machen.
Die in deinem Buch drin sind?
Genau, und die Musik ist von Stefan Hahn. Das möchte ich nicht hier unerwähnt lassen.
Solidarität. Ich werde natürlich dein Buch auch verlinken, genauso wie deine zwei Homepages. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Ich will nur noch kurz sagen, Patrick Winczewski war auch hier im Podcast. Das ist die deutsche Stimme von Tom Cruise und Hugh Grant, der auch ganz krasses Imposter-Syndrom hat und auch dachte, er kann nichts.
Ich habe mir die Folge tatsächlich gestern, ich bin da so durchgeswitcht, weil ich wollte mal so gucken, was so an Themen auch kommt und kam.
Ganz verschieden.
Und da habe ich
ne?
auch so gedacht, ja, aber ganz verschieden. Also sagen wir mal auch die Herangehensweise, aber vieles eint uns auch.
Ja.
Ne? Also gerade zum Beispiel das Imposter-Syndrom, das ist ja absurd.
Bei uns allen.
Ja.
Abgefahren.
Oder auch diese Sucht oder dieses Verlangen nach Anerkennung und nach Bestätigung. Und ich habe mir hier zum Beispiel auch noch Selbstwert aufgeschrieben, weil die großartige Kollegin Nina Goldberg hatte da mal so einen tollen Post zugemacht. Selbstwert, die schreibt so Texte, aber so ein bisschen.
Ich finde, bei dir, bei der Folge muss man die ganze Zeit auf Pause drücken und die Namen aufschreiben und die Menschen dann googeln. Also ich habe Bock da drauf.
Ja, ja, die sind alle in meinem Buch.
Ja, geil.
Die ich jetzt genannt habe, sind bisher alle auch in meinem Buch, weil das war mir auch ein Anliegen. Die Leute, die ich jetzt gut finde und also einerseits mit denen solidarisch zu sein und jetzt muss ich aber auch mal sagen, die haben auch total solidarisch das alles für mich für lau eingesprochen.
Mhm.
Ich habe das alles selber aufgenommen. Ich habe auch, der Stefan ist dann auch gekommen, also wir haben das alles bei mir zu Hause produziert, das
Ach,
ganze
schön.
Hörbuch.
Krass.
Ja, und deswegen
Selbstwert.
Das ist das, genau, Selbstwert hat die so einen tollen Text geschrieben, der ist da auch drin.
Ja.
Und da ging es nämlich auch drum, was ist eigentlich Selbstwert? Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
Weil es auf deiner Liste steht und weil wir alle Imposter-Syndrom haben,
genau.
Als du die Folgen durchgehört
hast. Und es hat ja auch ein bisschen was mit Selbstwert zu tun. Also sie hat es zum Beispiel festgemacht, fand ich super interessant, an der Höhe ihres Bankkontos.
Mhm.
Sie hat gesagt, sie überzieht es so, ne? Es ist also nicht Poetry Slam, sondern aber sie trägt die auch sehr rotzig teilweise vor, großartig. Sie hat dann irgendwie auch geschrieben, ja, wenn nicht oft genug das Telefon klingelt und das alles immer ihren Selbstwert mindert.
Mhm.
Und dass sie daran natürlich arbeitet irgendwie, dass es eben nicht so ist, aber dass vieles so auch den Selbstwert von außen bestimmt, natürlich. Ne?
Ja.
Und das begünstigt natürlich auch so ein Imposter-Syndrom. Ne? Wenn ich jetzt da stehe, vor der gesamten Geschäftsführung eines Immobilienunternehmens und coache die und bin gerade in Miesen, dann macht das was mit mir.
Natürlich.
Na? Sollte es eigentlich nicht, weil das hat ja mit meinem Wissen und meiner Fähigkeit jetzt hier die Themen zu vermitteln nichts zu tun. Und trotzdem ist es so ein kurzes Ding, oh mein Gott, hoffentlich kriegen die jetzt nicht mit, dass ich überhaupt nichts drauf habe und dass ich eigentlich echt hier auf den Job gerade angewiesen bin. Also ich übertreibe jetzt alles mal extra ein bisschen. Ne? Und so.
Aber das hat ja auch damit zu tun, wie wir sozialisiert worden sind. Dass wir als Kinder vielleicht nicht dafür geliebt worden wurden, einfach für die Person, den Charakter, zu dem wir uns entwickeln, sondern nur, wenn wir eine Einser in der Schule haben oder wenn wir was extra gut gemacht haben.
Ja, was du machst, ne?
Ja.
Dass du dafür geliebt bist, was du machst und nicht für das, was du bist.
Ne? Und diese Erziehung wird ja jetzt erst bewusst geändert.
Ja, und
seit den letzten Jahren.
Nicht durchgängig, ne?
Ja. Und das bleibt halt hängen, ne? Also man ist nur jemand, wenn man was macht. Und dann kommt Social Media wieder ins Spiel. Wenn man nicht genug macht und genug zeigt, was man macht, dann ist man wieder nichts.
Ja, weil ich merke das, ach, das braucht ja, aber ich frage mich, wie das geht. Ja, also ich würde wahnsinnig gerne andauernd irgendwelche Reels machen. Aber jetzt bin ich da natürlich auch so übertrieben anspruchsvoll, was diese Reels dann
und perfektionistisch,
betrifft, ne?
Ja.
Ja, genau, das ist ja das Nächste. Da könnten wir jetzt schon wieder eine ganze Folge draus machen. Also Perfektionismus, ja, grauenvoll. Oder so ein bisschen, wie heißt das? Kontrollsüchtig und Kontrollfreak und so.
OCD?
Ne?
OCD?
OCD, genau. Das meinte ich.
Ja.
Das kommt ja alles noch dazu.
Was hast du denn für, du hast das vorhin schon ganz kurz angesprochen, weil du ja auch Psychologie ganz viel in dein Buch hast einfließen lassen und auch in deine Workshops, dass das immer ganzheitlich bei dir ist, dass Stimme, Kommunikation, das gehört alles zusammen und da ist natürlich Psychologie und wie es uns emotional geht, ganz, ganz wichtiges Thema. Welche Art der Therapien hast du denn schon gemacht?
Also ich habe ganz früh schon Therapie gemacht, weil ich bin ja ursprünglich Sozialpädagogin und habe während meines Studiums schon die Ausbildung in Gesprächsführung nach Carl Rogers gemacht. Da mussten wir schon Beratung auch selber. Und dann habe ich ja die Beratungsausbildung gemacht und so weiter. Und da war dann das immer integriert, dass du selber auch musstest. Und dann, ich hatte bisher eine, nach einer Trennung, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, hatte ich eine Therapeutin, da steige ich nicht so ganz durch. Also ich glaube, das war ein systemischer Ansatz. Und jetzt zuletzt hatte ich einen Therapeuten und den konsultiere ich immer mal, weil der auch Internist und Schmerztherapeut ist.
Ah ja.
Und das ist wunderbar. Also er ist Psychologe und aber auch Mediziner und da fühle ich mich so aufgehoben, weil der dann auch immer tolle Ideen hat, was man eben medizinisch bei mir noch machen könnte. Ja. So. Und kam es jetzt auch dazu. Und aber ich mache auch sehr viel, also ich versuche auch diese ganzen Sachen mit Kolleginnen zu machen. Ne? Also ich bin in der Focusing-Gruppe zum Beispiel von der GWG, das ist die Gesellschaft für Wissen, personenzentrierte Beratung und Therapie. Und da treffen wir uns und haben alle diese Ausbildung eben gemacht und jetzt treffen wir uns regelmäßig und machen das auch miteinander.
Ach schön.
Ne? Das ist ehrlich gesagt für mich momentan das Tollste. Also weil jedes Mal, also das ist so doppelt, ne? Also einerseits lernst du immer wieder was als Beraterin, aber das geht ja sowieso nicht.
Ja, das ist ja wie Supervision.
Eben. Und da sind ja auch Supervisorinnen dabei und so. Oder jetzt am nächsten Wochenende mache ich ein Seminar zur Trauerbegleitung.
Ui.
Ja, und Trauer und Verlust, das sind durchaus auch Themen, die ich gut kenne.
Naja, du pflegst auch deine Mama gerade, ne? Das heißt, wenn man pflegt, hat man ja diese Gedanken eh schon.
Ja, und auch so, also mit Verlust tue ich mich nicht so leicht wie viele. Und aber für mich ist es immer gut, es von dieser Seite anzugehen. Weil du kommst ja sowieso nicht drum rum, auch wenn du jetzt in diesem Bereich arbeitest, im pädagogisch-psychologischen, da musst du ja immer wieder selber. Und für mich ist die Herangehensweise jetzt wirklich einfacher. Also wenn ich erstmal dahin gehe und denke, ah ja, das ist ja für mich jetzt als Beraterin, also es ist ein bisschen Selbstverarsche, nee, würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist so ein bisschen weniger bedrohlich.
Was genau? Kannst du ein Beispiel?
Wenn ich jetzt quasi dieses Seminar mache zum Thema Trauerbegleitung, dann mache ich das schon auch, weil ich damit gerade ein Thema habe.
Ja.
Selber.
Ja.
Aber für mich ist es einfacher, jetzt nicht in eine Trauergruppe zu gehen oder in eine Trauertherapie zu gehen, sondern mich erstmal so als Beraterin damit auseinanderzusetzen.
Von der anderen Seite, ja. Verstehe ich.
Das ist natürlich so ein bisschen tricky. Müsste man jetzt auch mal wirklich überlegen, ob das so richtig Sinn macht. Aber bisher hat es gut funktioniert.
Das ist witzig, dass du, also nicht witzig, auch wieder falsches Wort.
Ja, das ist, es hat einfach mehrere Bedeutungen.
Es ist komisch, dass du das gerade sagst, weil ich habe heute meine Trauerbegleitung abgeschlossen. Also ich hatte eine Trauerbegleitung und habe es Steffi, meine Trauerbegleitung, die ich bei den Maltesern gefunden habe, eine Freiwillige, die sich sehr viel mit Palliativ und Trauer auseinandersetzt. Wir haben das heute abgeschlossen, weil sie sagt, dir geht's jetzt besser. Also mir geht's immer noch nicht super. Ich habe den Tod natürlich immer noch nicht überwunden von meinem Bruder. Das wird auch nie ganz weg sein, aber ich kann jetzt damit leben.
Ja, gut. Ja, sozusagen. Handhabbar, ne?
Ja.
Das finde ich so ein super Wort.
Handhabbar.
Ja.
Sehr gutes Wort.
Ich finde es super. Das hat mir tatsächlich aber auch ein Therapeut mal mit an die Hand gegeben. Wort Hand, also als es um Schmerz geht.
Ja.
Da hat er gesagt, es ist jetzt handhabbar geworden. Ich so, geiles Wort, das nehme ich mit.
Mit welchem Wort bist du heute ins Studio gekommen, was du im Flur gesehen hast?
Neues Wort? Scheiße, sag ich das schon. Warte mal, das war auf jeden Fall im Fahrstuhl. Lieblingswort, das muss ich mir nochmal angucken. Das war Stockwerk. Also das Wort Stockwerk und Knöpfchen war drin. Aber es war noch was drin.
Das ist so ein komischer Fetisch, den SprecherInnen haben. Also wenn man ganz viel mit Sprache zu tun hat und Sprache liebt, wenn man dann ganz komische neue Wörter entdeckt. Und gerade in der deutschen Sprache ist ja wird alles wortwörtlich. Fahrradketten, Handel, bla, Schiffsbau, boop, so ganz lange Wörter. Wir lieben es. Es ist eine Herausforderung, weil es halt ein Zungenbrecher ist.
Ja, genau. Und da stand, drücken Sie das. Aber da war noch ein Wort. Da war nicht nur Stockwerkknöpfchen. Da war noch, was ich dachte, das, oh, das muss ich mitnehmen. Das ist ein gutes Übungswort.
Wir müssen es nachher abfotografieren.
Ja, genau. Das habe ich fest vor.
Susanne, wir müssen langsam zum Ende kommen.
Ja, ich habe schon gedacht, ich
finde. Aber hast du da noch etwas auf deiner Liste, was wir noch nicht angesprochen haben?
Nein.
Wir haben alles angesprochen.
Ja. Ich habe das auch nur, weil ich heute so ein bisschen matschig in der Birne war. Das waren einfach Themen, also die hätte ich gerne mit dir gesprochen, auch wenn wir uns jetzt irgendwo draußen getroffen hätten.
Zum Kaffee.
Ohne Witz. Und ich wollte die nicht, ich wollte mich nicht hinterher ärgern. Ich kenne mich. Das ist aber auch so ein Ding, das möchte ich echt zum Abschluss noch sagen. Ich finde es auch nicht schlimm, ein Kontrollfreak zu sein, wenn man weiß, wie man sich damit, wenn man mit sich selber umgeht. Das ist für mich wichtig gewesen, eine Mini-Struktur hier zu haben. Ich habe da gar nicht jetzt oft drauf geguckt. Ich hatte es am Anfang auch umgedreht. Aber ich habe das gemacht. Das ist wie Spickzettel schreiben. Und ich kann das wirklich nur auch jedem raten. Auch so Rituale, auch morgens. Bei mir läuft der Morgen so und so ab. Gerade für Leute, die irgendwie immer so wuschelig und tausend Themen haben. Es ist wirklich gut. Kleine Rituale. Nice Rituale.
Das klingt gut. Ich glaube, das schneiden wir als Reel zusammen. Ein schönes Abschlusswort. Ich muss aber noch zu meiner letzten Frage kommen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Ich frage immer, welcher Song hat dir geholfen in einer Zeit, wo es dir nicht so gut ging? So ein Song, wo du sagst, boah, wenn ich den höre, der umarmt mich.
Da gibt es eigentlich relativ viele. Aber was mich jetzt wirklich auch über mein Buch begleitet hat, war nicht ein Song, sondern die Klavierstücke von Aya Alsina. Das ist eine lettische Pianistin und die ist... Genau, wie du sagst. Und die ist auch da drin. Und die hat ein Stück, das heißt To the Moon and Back. Und das umarmt mich jedes Mal.
Schön.
Ja.
Das werde ich mir gleich anhören.
Unbedingt.
Susanne, vielen Dank, dass du trotz deiner ziemlich beknackten Nacht und deinen Schmerzen trotzdem hingekommen bist und vielleicht die eine oder andere Person inspiriert hast. Und vielleicht macht auch jemand einen Kurs bei dir.
Ja, das wäre schön. Und reden tut ja immer gut.
Das stimmt. Vielen Dank.
Ich danke dir. Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte.
Dankeschön.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Konstanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Val. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Flux FM Studios in Berlin-Kreuzberg. Flux FM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin, tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.